Und nun wollen wir noch einmal dort Halt machen, wo wir eigentlich gerne vorbeigehen oder was wir gerne verschließen. Die Lebenskrisen, die oft nicht bewältigt sind. Römer 8, Verse 18 bis 30. Ich möchte aus diesem reichen Abschnitt nur ein paar Gedanken herausgreifen, dann, die für unser Thema wichtig sind. Römer 8, 18 bis 30. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Jetzt geht es heute Abend um dieses, dass der Blick auf die Ewigkeit es uns leichter macht, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen. Jetzt ganz wichtig, wir freuen uns über jeden Bürger in unserem Land, der die Schöpfung Gottes achtet, aber leider haben viele Leute einen falschen Blick und glorifizieren die Schöpfung. Vergessen, dass diese Schöpfung im Argen liegt. Und das kann nur verstehen, wer den Heilsplan Gottes kennt. Und deshalb ist auch manches, was heute in gut gemeinter ökologischer Denkweise gesehen wird, natürlich vom biblischen her eben erst bruchstückhaft. Und da fehlt das Wichtigste, denn diese Schöpfung ist eine seufzende Schöpfung. Nicht erst durch die Moll- und Klauenseuche, sondern auch schon vorher. Und nicht durch CO2 bloß, das ist bloß noch ein Punkt, sondern sie ist seit dem Fall des Menschen von Gott, seit der Trennung von Gott, in einer ganz notvollen Lage. Und das hat der Paulus so super hier beschrieben. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Hoffnung heißt eigentlich Zuversicht. Also was Gewisses, nichts Vages. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Um diese Zukunft der Schöpfung, des Schöpfungsplanes Gottes geht es jetzt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Man kann es noch nicht sehen, sichtbar ist noch nicht. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Es geht um eine Hoffnung, die man noch nicht sehen kann. Die steht in einem ganz scharfen Kontrast zu dem, was man sieht. Unsere Hoffnung des Glaubens, unsere Zuversicht steht in einem Kontrast, solange wir leben. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir brauchen nie schön beten, sondern bloß aufrichtig beten. Weil der Geist Gottes vertritt uns ja, das ist so schön. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die hat er auch verherrlicht. Ein ganz bekannter Missionsleiter musste auf die Hohenmark stationär. Schweres seelisches Leiden, war ein ganz akuter Zustand. Und dann trifft er ein Gemeindeglied. Das Gemeindeglied sagt zu ihm: Herr so und so, dass ich Sie hier treffe und dann noch auch als Patient, das hätte ich nicht gedacht. Warum eigentlich? kommt uns das so seltsam vor. Vielleicht stellen wir uns manche Zeugen Jesu so stabil vor, so unantastbar. Spurgeon hat von Anfechtungen gesprochen und hat sie verglichen, wo die Wellen einen nackt auf einen Felsen schleudern, an dem man sich gerade noch halten kann. Wissen Sie, dass das die Wirklichkeit der Gotteszeugen ist? Und jetzt kommt der wichtige Punkt, weil man da heute in diesem oberflächlichen Christentum bei jungen Generationen oft so sagt, damit werde ich nicht fertig. Nein, das ist biblische Botschaft, dass das Normalzustand sein kann. Freuen Sie sich, wenn es bei Ihnen nicht Normalzustand ist. Das ist eine besondere Gnade. Dieser Zeit leiden, was meint der Paulus? Da meint er diese Weltzeit, in der wir auch heute leben. Seit der Zeit des Paulus, in der letzten bösen Zeit, um die Zeit geht es also. Dieser Zeit leiden ist geprägt davon, dass wir noch nicht über die Todeslinie hinübergegangen sind. Wenn wir drüben sind, dann dürfen wir schauen. Ich meine immer, dass das auch der Grund ist, warum wir von Gott viele Gebetserhörungen erleben, aber eine Gebetserhörung hat uns der Herr versagt, nämlich die der Totenauferweckung. Ich habe viele gekannt, die um einen Sarg herumgesessen sind und eine Prophetie gehabt haben, der Tote wird wieder auferweckt. Er kam nicht mehr. Das ist ganz schlimm. Viele Nöte erlebt, im Schlimmsten bei einer Beerdigung von einem ganz kleinen leukämiekranken Kleinkind, wo bis zum letzten Tag die Visionen von einer Gruppe aus England geschrieben hat, dieses Kind wird leben und wenn es gestorben ist, wird es wieder auferstehen. Ja, in der Herrlichkeit. Wir sind ja noch in dieser Weltzeit unterworfen gewissen Dingen. Wir kriegen zeichenhaft Gebetserhörungen, aber müssen uns noch drunter beugen, so wie unser Leib, das sagen Sie ja ganz natürlich, dass wenn Sie 80 Jahre sind, Sie nicht mehr den Leib eines 20-Jährigen haben, auch wenn Sie rund um die Uhr beten. Sie müssen sich einfach drunter beugen unter die Schöpfung und unter die gefallene Schöpfung. Auch die gläubigsten Christen haben daran Anteil. Wir erleben Wunder, aber die Schranke wird nicht aufgehoben, dieser Zeit leiden. Und da ist unser Leib eine ganz besondere Not. Der Leib, der dem Tod verfallen ist. Und das erleben wir ja heute immer noch. Vielleicht ist es heute die größte Anfechtung für unsere Generation, weil alle anderen Nöte unter Kontrolle gekommen sind. Interessant. Mein Großvater auf der Schwäbischen Alb, der hat so drunter gelitten unter der Armut. Da hatten die Kinder nichts zu essen. Sie kennen ja den dünnen Alpboden, der nicht fruchtbar ist, da kommt der Stein. Und dann die letzte Kuh wurde aus dem Stall geholt, wenn der Vater beim Zechen im Wirtshaus alles aus seiner Armut heraus vertrunken hat. Und dann kam der Viehhändler und hat die letzte Kuh mitgenommen. Und mein Großvater noch, Urgroßvater noch, ist auf die Knie gegangen. Herr, gib Industrie unserem Dorf. Heute hat jede Familie zwei Autos. Man geht halt nicht mehr in die Kirche. Man hat Wohlstand, aber es hat sich ja unheimlich viel verschoben. Die Geldsorgen, also Sie können sagen, was Sie wollen, auch wenn einer ohne Einkommen ist und wenn einer auf der Straße lebt, Sie würden staunen, wie hoch die Sozialleistungen sind. Sind oft höher als manche Verdienst, manche Rente. In unserem Staat enorm was getan wird. Also Geldfragen, aber das medizinische Dinge, wenn man das heute sieht, was die alles machen, ist unglaublich. Aber was man nicht gelöst hat, ist doch die Gesundheitssache. Jetzt muss ich sagen, wer ist eigentlich, gibt es jemanden, der gesund ist? Vielleicht so der Glaube, dass es Gesundheit gibt. Denn junge Kinder oft schon leiden und haben ihre Nöte und ihr Asthma und werden vom Wehrdienst freigestellt und so. Ist mehr oder weniger, wie ich mit meinen Leiden fertig werde. Viel hat man lösen können, wirtschaftliche Dinge. Wir haben Frieden jetzt seit über 50 Jahren und was alles gelöst wird. Und Gott schenkt uns das. In ganz anderen Teilen natürlich der Welt anders. Es gibt kein Volk der Welt, das so Sozialversicherung hat wie wir. Deshalb sind wir auch so undankbar und schimpfen so viel. Es gibt kein Volk, das so einen Wohlstand hat. Gab auch nie eine Generation, die sich sowas hat träumen können. In der ganzen Welt nicht. In den USA gibt es nie so eine Sozialversicherung, wie wir sie haben, oder so eine Fürsorge. Aber das Problem bleibt die Krankheit, und das wissen die Ärzte, kriegen das nicht in den Griff. Und das ist für den Glauben eine ganz große Anfechtung. In etwa Afrika oder so ist das ganz anders. Ich hatte jetzt einen Besucher letzte Woche aus Namibia, der sagte, in den nächsten 20 Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung an AIDS sterben. In der Welt stand letzte Woche, werden die Schwarzen die nächsten 30 Jahre überhaupt noch erleben oder sterben sie aus wegen AIDS? Obwohl das Sterben aus AIDS so groß ist, ist die häufigste Todesursache in Afrika nicht AIDS, sondern, Durchfall, Schmutzwasser. Und Schmutzwasser, Durchfälle, ist interessant, was man eigentlich ganz leicht besiegen könnte. 1,4 Milliarden Menschen, 1400 Millionen Menschen können nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken. Wenn Sie ein solches Glas trinken, müssen Sie auf die Intensivstation. Und dort ist ganz anders. Die Eltern, die können das im Glauben ganz anders ihre Kinder hergeben als bei uns. Da merkt man schon wieder, wie leicht die, weil es an der Tagesordnung ist, dass man von 8 Kindern nur vielleicht 4 großziehen darf. Wir leben, bei uns ist ja ganz selten. Und der Tod ist weit hinausgerückt. Deshalb ist diese Frage der Krankheit ganz wichtig. Und jetzt noch einmal, das ist ein Bewährungsfeld, um hier unseren Glauben zu bewähren. Gerade auch in den schweren Lebensführungen, je mehr die Medizin leistet, fragt man sich ja, ist es ein Gewinn? Alle, die von Ihnen in einem Heim leben und wenn Sie in der Pflegestation vorbeigehen, schon die Düfte riechen. Und wenn man das sieht und wenn man dann hört, die Leute, die gern sterben würden und es hat kein Ende, es ist ganz arg schwer. Das ist ein Bewährungsfeld des Glaubens. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir durchblicken. Ich habe es in meiner eigenen Lebensgeschichte so erlebt, wenn wir junge Leute waren, da war der Spott. Marxismus war da groß und da hat man gesagt, wir wollen doch nicht auf ein Jenseits hoffen, wir müssen in dieser Zeit uns bewähren. In der Zwischenzeit hat ja der Kommunismus in fast allen Ländern abgedankt. Jetzt sollte man eigentlich wieder sagen, aber ihr könnt nicht helfen beim Sterben und beim Leiden. Und das, was letztlich beim Leiden hilft, ist der Blick in die Ewigkeit. Mein Vater war im politischen Bereich tätig und er hat ein Amtszimmer im Neuen Schloss in Stuttgart gehabt und hat hinterm Schreibtisch sich von einem der Söhne so ein Liedvers schreiben lassen. Da haben viele Theologen die Nase drüber gerümpft, aber es hat meinem Vater Kraft gegeben. Mach mir stets Süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Und das haben wir heute verloren und haben dann immer gesagt, ja, wir wollen doch in der Welt uns bewähren. Mein Vater hat selten sein Amtszimmer nachts vor 12 Uhr verlassen. Es war ein Mann, der so gearbeitet hat. Und als der Arzt ihm sagte, sie müssen den Schreibtisch räumen und ins Krankenhaus, und er starb an dieser Krankheit in kurzer Zeit, hat er in 3 Stunden seinen Schreibtisch aufgeräumt und hat gesagt, Herr, ich gehe. Und er war viele Jahre jünger als ich. Es ist was Herrliches, wenn ein Mensch die Leiden seines Lebens nehmen kann im Blick der großen Ewigkeitshoffnung. Weil sie können das sonst gar nicht klären. Sonst müssen Sie sagen, warum hilft mir Gott nicht? Weil dieser Zeit Leiden nicht das Ziel ist. Ist nicht das Ziel. Und das ist wirklich oft hoffnungslos. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie 100 Jahre alt werden. Ich wünsche Ihnen nicht. Weil es nicht schön ist. Und trotzdem, wir wollen dieser Zeit Leiden erleben. Die Bibel, beim Paulus gebraucht, für den Leib ein Wort. Griechisch steht dort, der Leib der Erniedrigung. Der Leib der Erniedrigung. Wissen Sie, das wird dann so Das macht einem so Probleme. Sie kennen es bei der Pflege, wo alles so erbärmlich, so schwach wird, der Rücken aufgelegt und die Geschäfte und bis alles so geht. Dieses Zerbrechen des Leibes, der ja mal so schön war, den wir ja so geschmückt haben, wie wir stolz waren, der Jugendkraft, und der wird alles zerbrochen. Das ist von Gott so gewollt und von Gott so gemacht. Sicher, es ist ein Gnadengeschenk, wenn Gott uns bis ins hohe Alter eine Wirkungskraft schenkt. Unser lieber 93-jähriger Bruder hier, ich war ja sprachlos in unserer Mitte, ist ja herrlich, mit welch einer geistigen Denkkraft und körperlichen Frische, dass es solche Sachen gibt, ist ja wunderbar, da kann man den Herrn nur preisen, nur es ist nicht der Normalzustand dieser Zeit leiden. Und das mit dem nichtigen Leib, dem Leib der Erniedrigung, nichtiger Leib steht in der Lutherbibel, steht Philipper 3, 21, über den, der sich notieren will. Der nichtige, der Leib der Erniedrigung, der nichtige Leib. Joachim Braun, der Evangelist, jetzt auch schon zwischen 90 und 100, vielleicht viele kennen ihn ja noch, der hat erzählt aus seinen Brasilienreisen, wie er von dem Freund, der ihn im Auto mitnahm, hat gesagt, jetzt besuchen wir noch einen lieben Bruder. Und dann sind sie so durch die Bananenstauden hochgelaufen in eine ganz schlichte Holzhütte. Und da sind sie reingekommen und da hing ein alter Mann in die Ecke gelehnt. Ich sage, was ist denn los? Ich kann nicht liegen im Bett. Die Gicht war so schrecklich, man hat ihn bloß so in die Ecke gestellt. Und Joachim Braun sagt, die war ganz sprachlos, was soll ich denn diesem Mann zurufen? Dann sagte dieser Mann, ich achte, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Das übersetzen können in seine Schmerzen hinein, in seine Hoffnungslosigkeit, ich freue mich auf die Ewigkeit. Und das ist das, was Gott bei uns will, dass wir durch diese Leiden hindurchblicken können, die Leiden der Jetztzeit haben kein Gewicht mehr und dürfen uns nicht niederdrücken. Und darum ist es nicht gut, wenn wir immer wieder an den Gesundheitsfragen auch die großen Glaubenszweifel aufhängen. Wir dürfen Wunder erleben, ich habe selber bei meinen Kindern Dinge erlebt, bei schweren Unfällen, und meine jüngste Tochter beim ersten Kind, 5 Professoren in Heidelberg haben diagnostiziert, sie hätten ein krankes Kind, ein behindertes Kind. Die wollten im 6. Monat operieren oder was weiß ich. Und mein Schwiegersohn hat gesagt, die kommen zurück. Und in Tübingen hat man das Kind gleich in die Kinderklinik gesagt, gucken Sie in Simon an. Nicht ein Brandgeruch ist, wenn Sie kennen keinen gesunderen Buben. Was Gott tut. Oder Fehldiagnose der Medizin oder Wunder Gottes. Sie können jetzt dauernd so Geschichten erzählen. Was Gott tut, Wunder, wir freuen uns in diesem Leib, in diesem nichtigen Leib, was Gott wirkt an großen Dingen. Aber wir können es vor Gott nicht einfordern. Es sind besonders herausragende Zeichen seiner Herrlichkeit. Er gibt uns umso mehr auch Schweres zu tragen. Und erst in der Wiederherstellung durch Christus in der neuen Welt wird das aufgelöst. Und jetzt ist wichtig, dass auch in der Gemeinde das ertragen werden muss, nicht bloß im körperlichen Leiden dieser Zeit leiden, sondern auch, wie wir heute Morgen schon sprachen, im Widerspruch, in der Feindschaft, in der Kümmerlichkeit. Das ist eine ganz wichtige Stelle, als einmal die Jesus-Jünger ganz erhoben waren, Johannes 12 wird es erzählt, als Hellenisten, wieder diese griechischen Leute kamen, die waren gebildet und vornehm und hatten Philosophie und so weiter im Kopf. Und dann sagte Jesus, das sind Griechen da und jetzt interessieren sie sich für dich. Jetzt geht es mit der Sache des Reiches Gottes ganz groß heraus. Jetzt wird das herausgestellt, so wie wir ganz gefeiert sind, wenn wir sagen, jetzt kommen Akademiker zu uns und jetzt kommen Fabrikanten und große Leute. Wissen Sie, was Jesus dann gesagt hat? Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und ersterben, um Frucht zu bringen. Und das ist so wichtig, weil wir immer gerne glänzen wollen, auch mit dem, was wir planen. Und wir vergessen drüber, dass Gott solche Zeiten, wo er auch uns in die Tiefen führt, benutzen will, zum Segen geben. Man kann das vorher gar nicht verstehen, aber es ist ein Geheimnis. Wenn der äußere Mensch verdirbt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Sind Sie so im Groll gegen Gott oder haben Sie Raum, 2. Korinther 4, Vers 17, haben Sie Raum, dass Gott an Ihnen diesen inneren Menschen erneuern kann? Und der Paulus sagt, das, was am Sichtbaren zerfällt, ist gar nicht schlimm. Wenn nur der Innere erneuert wird, wenn umso mehr der Blick, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, natürlich blicken wir auf das Kommende. Die Schöpfung hat keine Hoffnung, sondern die Gotteskinder haben eine Hoffnung. Und die Schöpfung sehnt sich nach den Gotteskindern, um das an ihnen zu sehen. An ihnen zu sehen, wie das einmal sein wird in der Herrlichkeit. Die Tierwelt weiß das noch nicht und die Pflanzen wissen nicht, wie das einmal sein wird. Ich selber möchte mich auch nicht daran beteiligen, was die Schrift uns nicht klar sagt. Da können wir nur drüber nachsinnen. Aber da steht ganz klar da, dass die Schöpfung einmal neu sein wird und in das neue Leben der Gotteskinder hinein geschaffen wird, verändert wird. Und die Gotteskinder sollen jetzt schon dieses neue Leben. Ich war oft töricht in meinem Dienst als Pfarrer. Ich habe immer gemeint, man könnte den Gottlosen eine perfekte Gemeinde vorführen. Ich habe immer gedacht, man kann das irgendwie so machen, dass man sagt, guck mal, wie wir das alles hinkriegen. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott am meisten Frucht gewirkt hat durch schwache Menschen. Wie ich vor 30 Jahren in die Hofacker Gemeinde nach Stuttgart kam, wollte ich die Kinderkirche organisieren. Da denke ich, ja, die Kinder, da gucken wir so rum, welche Leute nimmt man als Kinderkirchhelfer, flott und schick und so. Und da war bei uns eine liebe alte Frau, körperbehindert, aber auch noch so altmodisch gekleidet. Richtig reifes Museum. Und ja, bei mir im Hochhaus Besuch, man war es ein bisschen peinlich, dass dieses alte, sie wollte ja immer noch Fräulein betitelt sein, dort Besuche machte, da wohnten Minister und gerade Rechtsanwälte und so weiter. Die hatten so Zweitwohnungen dort in diesem riesen Hochhaus. Und da habe ich Besuche gemacht und treffe eine Schauspielerin. Und da sage ich, sie dürfen sich nicht stoßen an, wer da kommt von der Gemeinde. Da sagt sie, die Frau, das ist meine Seelsorge. Ich gehe nicht in die Kirche, aber sie wissen nicht, was ich Vertrauen zu dieser Frau habe. Ich war sprachlos. Wissen Sie, den Flitterglanz der Kosmetik, das hatte die genug, die hat was anderes gesucht. Und das habe ich gemerkt, wie Gott manchmal unter ganz anderen Kriterien Gemeinde baut. Und die Frau habe ich mit 75 Jahren die Kinderkirche geholt. Wenn heute alle meine Kinder den Weg mit Jesus gehen, diese Frau hat eine ganz große Schuld daran, durch ihren Dienst. Und wir müssen aufpassen, dass wir nach den Kategorien der Welt immer wieder die Gemeinde beurteilen. Ist das glänzend, leuchtend oder schön? Sondern es ist so wichtig, dass der Herr auch in dieser leidenden Kreatur oft Menschen benutzt, so wie der Apostel Paulus selber war. Nichts Strahlendes und Glänzendes. Es gefällt Gott, dem zu rufen, dass nichts ist, dass es sei. Und darum ist auch in unserer Leidenszeit so, dass uns das nicht überraschen darf. Es gehört zu unserem Glauben dazu. Und jetzt sagt der Paulus, wir seufzen und sehnen uns nach der Erneuerung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, dass er von der Geduld redet. Vers 25. Bevor wir zu dem Punkt kommen, der Geduld ist eigentlich noch wichtig, dieses Sehnen und Harren, das hinterlässt nichts Sichtbares mehr. Pfänder in der Hand. Das wollte man im Glauben immer haben. Pfänder, wo man sagt, guck her, ich kann das zeigen. Schwupp, so geht's. Kann ich im Glauben nicht machen. Ich bin ganz aufs Wort gewiesen, kann es nur aus der Bibel rauslesen, sagen, der Herr hat verheißen und ich halte mich an diese Verheißung. Mehr nicht. Ich harre. Sehne mich, seufze. Seufze ist ja ein Ausdruck auch der Enttäuschung und der Not. Jetzt möchte ich noch auf den Punkt kommen, dass wir nicht bloß beim körperlichen Leiden stehen bleiben. In Offenbarung 12 wird gezeigt, wie die antichristliche Macht wüten darf. Wir können es gar nicht glauben. Wenn man manchmal sieht, was in unserer Welt an Zerstörung zugelassen ist, Lesen Sie mal die Märtyrergeschichten. Warum dürfen so reine, treue Leute geschändet, zerschlagen werden? Das ist eigentlich die Glaubensanfechtung. Die Besten heute, die Jesusbekenner, gerade auch in der Welt des Islam, wir sagten es in Pakistan, kein Mensch weiß, wie viele in pakistanischen Gefängnissen sitzen, denen nie ein Prozess gemacht wird, lässt man dort einfach schmoren. Treue Jesuszeugen, weil sie Jesus bekannt haben, die Namenlosen. Warum gibt's das? Das gehört zu unserer Weltzeit, dass die antichristliche Macht zerstören darf, verwüsten darf, wüten darf gegen Christus. Bloß, wir sehen doch schon durch und sehen, was draus werden wird. Ich möchte Ihnen immer Geschichten erzählen. Vor vielen Jahren in Bulgarien, da war der Methodistenpastor Simeon Popov in Sumen, hatte Schweizerin zur Frau gehabt, das war so 1970, wo ich ihn traf, weil der Tlach war dann viel da, hat auch hier immer wieder erzählt, Langensteinbacher Höhe. Der hatte bloß noch 6 oder 8 Leute in seiner Gemeinde in Sumen. Der war so arm, der hatte bloß so einen Haken an der Wand, da hat er sein einziges Kleid, Kittel oder was hingehängt. Und die waren so fröhliche Christen. Und wenn man mit denen gesagt, wie sollen das noch werden in Bulgarien? Das Evangelium ist doch ausgelöscht. Er hat mal bloß mit seiner Schreibmaschine tippen wollen für andere junge Leute, dass die das ganze Wissen, was er noch im Kopf hat, an Kirchengeschichte und so, übermitteln darf. Dann hat es ihm die Staatsführung verboten. Aber wenn man der Simeon Popov fragte und ihn bemitleidete, hat er gesagt, das gibt einmal etwas. Ich kann euch sagen, in Bulgarien wird es einmal eine Evangeliumsbewegung. Wir haben gedacht, schön, was du da sagst, aber wie soll das denn zugehen? Und man gefragt hat, hast du einen Wunsch? Und er sagt, meine Frau wollte bloß einen Knorr-Suppenwürfel mal wieder als Schweizerin. Mehr hat sie keine Wünsche gehabt. So ganz entbehrungsreiche Leute. Und neulich besucht mich ein Bulgare und sagt, wissen Sie, der Staatspräsident ist mein Freund und der Parlamentspräsident, der hat neulich 300 Kinderbibeln alle Abgeordnete verteilt und so. Da sagt, wo sind Sie denn zum Glauben gekommen? Sagt, ich war Student in Ulm noch zur Zeit des Kalten Krieges. Und da hat eine Frau auf der Straße mich angesprochen. Sie gehörte zur Ecclesia-Gemeinde. Liebst du Jesus? Und hat sich rumguckt, weil wir ja über Religion nicht reden. Ach, da war in Ulm. Da sind mit zur Evangelisation. Und hat sich bekehrt. Er war orthodox gewesen. Ist heute einer der führendsten Mediziner von Bulgarien. Und in Bulgarien wird eine Ernte eingebracht. Wie der erzählt hat, was da alles in Bulgarien heute läuft. War der Kahlschlag des Kommunismus. Wissen Sie, wir müssen weitergucken, dass die Heilsgeschichte Gottes durch alle Jammertäler hindurch doch weitergeht, die Siegesgeschichte des Reiches Gottes. Sie sehen nur, dass Ihre Enkel böse Wege gehen, aber bleiben Sie dran im Beten. Was kann der Herr noch wirken aus denen, die wir verloren meinen? Um das geht's doch. Dieses Warten in Geduld und nicht gleich sehen wollen. Es gibt genug, die uns erzählen und sagen, bei Ihnen klappt es immer, wenn Sie hinsitzen und beten. Bei mir klappt es nicht. Hab's auch erlebt. Aber es klappt nicht so, dass ich darüber verfügen könnte. Und in der Bibel steht es auch anders. Und das ist wichtig, dass das Harren. Immer wenn ich in den Missionsländern die Missionsgräber sehe und dann noch die Kindergräber, da bin ich fertig. Was war das? Wo die Eltern hinausgezogen sind, heute würde man das gar nicht mehr machen. Eine Rettungsflugwacht ist ja in wenige Stunden dort und holt jeden raus. Damals sind die rausgezogen, sagt, es macht nichts, wenn alle unsere Kinder sterben. Große Moslem-Missionar Samuel Zwemer, der gesagt hat, wir brauchen junge Leute, die sich nach Mekka einschmuggeln lassen und dort in der Kaaba missionieren. Das waren so unerschütterliche Leute. Samuel Zwemer hat ganz tolle Visionen gehabt, hat seine 2 Kinder verloren in Bahrain am Golf. Er hat auf den Grabstein schreiben lassen,
das Lamm, das erblickt ist, ist würdig zu nehmen, Reichtum. Es war der Reichtum. Hergegeben, weil sie eine Hoffnung hatten und dran dachten, wir werden einmal vor dem Lamm stehen und ihn preisen und ihn danken für seine herrlichen Führungen. Sonst kriege ich das nie unter die Füße. Und da kann man lernen von reifen Christen, die uns vorangingen und das ausprobiert haben. Wenn man dran denkt, was Männer schon und Frauen für Opfer gebracht haben, ich behaupte immer wieder, das kann man nicht tun, nicht einmal aus Liebe zu Menschen. Wenn man sagt, ich habe Liebe zu Menschen, das stimmt auch gar nicht. Wissen Sie, zu Menschen anderer Völker und so. Mission kann gar nie getrieben werden, auch aus Humanismus. Und das ist auch das Ende all der großen Hilfsaktionen der Dritten Welt und so. Man kann es nur tun, wenn man weiß, das sind die Leiden dieser Welt, an denen man teilhat und die man gerne auf sich nimmt, weil wir eine Hoffnung haben. Und dann weiß man, dass man durch muss und sie oft nicht versteht, auch mit allem Schweren. Ich habe da immer gern gelesen, auch gerade die Missionsleute haben mir es angetan, es tut mir so leid, dass das heute vergessen ist, das ist in dem gelben Buch drin, die Geschichte, da war der Henry Martin. Er war ganz wahnsinnig verliebt in eine Frau und wollte ihr es nicht mitteilen und in seinem großen Indien-Einsatz, schon über 200 Jahre her, war einer der ersten Pioniere in Indien, hat er die ganzen Bibelübersetzungen gemacht, ein genial begabter Mann hat er dieser Frau geschrieben, er wollte sie gern fragen, ob sie seine Frau wird, und die hat ihm abgeschrieben. Und das ganze menschliche Leid kam noch dazu. Er ist mit 31 Jahren in Tokat in der Türkei gestorben. Er ist noch in Persien vorbei. Er hatte das persische Neue Testament, der erste Übersetzer des persischen Neuen Testaments, und ist dann nach Tokat gekommen. Und da hat ihn wahrscheinlich Cholera oder was erwischt. Und dort ist er irgendwo beerdigt worden. Und in seinem Tagebuch, das man noch hat, da schrieb er, und es war so bezeichnend: Wann wird diese Zeit der Ewigkeit weichen? Das hat den Mann erfüllt, sonst hätte er diese schweren Dinge gar nicht erleiden können. Wann wird der neue Himmel und die neue Erde erscheinen, wo Gerechtigkeit wohnt? Dort wird nichts Unreines mehr hineinkommen, nichts von der Bosheit, die Menschen schlechter gemacht hat als die wilden Tiere. Solche Erfahrungen hat er gemacht in Indien. Nichts von Verkommenheit, die den Jammer des Sterbens nur vergrößert, wird da jemals mehr zu hören sein. Und die armenischen Freunde, die ihn beerdigt haben, schrieben: Trost und Frieden fand er in seinem Gott, der sein Gefährte, Freund und Tröster in der Einsamkeit war. Wissen Sie, so tief müssen wir ja gar nicht durch. Aber wenn wir von der Hoffnung leben, dann können wir das auch bewältigen. Man versteht das ja oft nicht, dass in den alten Chorälen immer der letzte Vers ein Ewigkeitsvers war. Aber das hat natürlich einen Sinn gehabt, dass man sich dauernd dran erinnert. Ein schönes Lied wie "Bei dir, Jesu, will ich bleiben", wo es dann heißt: Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ja, will da immer dran denken. Oder dass man im Sommer das "Geh aus mein Herz" singt und dann die herrlichen Verse: Ach, wäre ich da, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Da möchte ich doch am Sommertag dran denken. Ich will mich freuen auf die große Ewigkeit. Und unser Leben muss sich oft messen lassen an den Pforten der Hölle. Das ist ein harter Satz. Muss sich oft messen lassen an den Pforten der Hölle. Aber wir wissen, dass der Sieg Jesu nimmer geraubt werden kann. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und da kann keine Macht der Finsternis was dran tun. Und wie hat Luther gesagt, wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms wären, ich gehe doch hinein. Einer, der den Glauben an Jesus hat und der von Jesus angenommen ist, der braucht doch nichts mehr fürchten von dunklen Mächten. Und dann geht's immer aus der Finsternis zum Licht. Und dann geht's immer durch die Dunkelheit hindurch. Und deshalb brauchen wir Geduld. Geduld ist was Schwieriges. Ich habe überhaupt keine Geduld. Ich habe gar keine Geduld. Ich bin ganz ungeduldiger Mensch. Aber wir müssen Geduld lernen, weil Geduld aus Glauben kommt. Drunter bleiben. Drunter bleiben heißt es eigentlich im Griechischen. Drunter bleiben. Auch unter diesem Platz, den wir jetzt leben müssen. Wir haben ja eine Ratenzahlung schon bekommen, den Heiligen Geist als Erstlingsgabe. Römer 8 ist das wichtigste Kapitel vom Heiligen Geist. Die ganze Bibel. Vom Zungenreden steht bloß dreimal in der Apostelgeschichte. Aber Römer 8 entfaltet, wer Christi Geist nicht hat, er ist nicht sein. Wir sind nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Und dann hier so schön, dieses Harren können wir von unserer Natur her nicht oder diese Geduld haben, wenn nicht der Geist Gottes uns dies schenkt, drunter bleiben. Vorhin hat mich eine Frau gegrüßt, die ihren Mann da unten hat, in der Langensteinbachhöhe, in der Klinik. Ja, gerade wenn man dann so ein schweres Schicksal tragen muss. Der herrlichen Zusatz, die ganze Bibel ist voller Trostworte. Und deshalb wollen wir sagen, auch ist immer gut, wenn wir sagen, ich verstehe das auch nicht. Wir wollen gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir irgendetwas verstehen. Ich habe nie, auch als Seelsorger, den Versuch gemacht, Menschen etwas zu erklären, weil wir es in dieser Weltzeit auch nicht erklären können. Ich habe einen Zorn auf den Tod, wenn ich ein Kind beerdigen muss. Aber ich will das begraben in der Geduld des Glaubens. Wir wollen hören und lauschen auf die wunderbaren Verheißungen des Herrn. Wissen Sie, es gibt Dinge, die man nicht verstehen kann. Darf man euch andeuten, wir sind ja kein Kindergarten hier, wo da vor ein paar Jahren eine Missionarin, Bibelübersetzerin, Mutter von 4 Kindern so schrecklich vergewaltigt wurde von Kriminellen. Und sagt, gerade das noch, wenn sie doch Jesus dienen will, warum muss sie doch durch die Tiefe durch? Herr, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt viel Schweres. Wir schütteln den Kopf und wissen nicht. Und wir können das nur mit Seufzen oft sagen, aber wir dürfen die großen Zusagen des Herrn sagen, dass doch das alles klar ist. Weil wir den Geist haben, der Geist gibt uns den Durchblick, der Geist lehrt uns auf Jesus blicken. Wir können zu Jesus nicht Herr sagen, ohne durch den Heiligen Geist. Er öffnet uns die Augen, er macht uns das Wort verständlich. Das ist doch das Wunderbarste beim Heiligen Geist, dass ich das Wort verstehen kann, glauben kann. Ich kann doch nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus glauben, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, lutherischer Katechismus. Ist doch da so herrlich, dass ich diesen Geist habe. Und deshalb dürfen wir auch immer sagen, Krankheiten sind tückisch und bös und gemein und sind auch widernatürlich. Ich habe auch zeitlebens nie die Bestattungsformel so sagen können, wie man es in Württemberg sagen muss, dass Gott einen Menschen abberufen hat. Das ist auch zu schwierig. Manche haben sich das Leben genommen. Der Tod hat gerufen. Und jetzt legen wir einen in die Hände Gottes. So habe ich es gesagt. Das war für mich einzig, was ich sage. Die Macht des Todes ernst genommen. Der hat Raum und schlägt oft sinnlos wütend zu. Aber jetzt lege ich einen Menschen in die Hand Gottes. Und ich darf auch sagen, auch da, wo der Tod zugeschlagen hat, hat er nicht wahllos gemacht, sondern soweit ihm Gott Raum gab. Und das betrifft auf alle Leiden und Armut und Misserfolg und Enttäuschung und schwere Lebensführung zu. Und da heißt es jetzt ja, dem herrlichen Wort, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Hanno. Alle. Auch die widerlichen Dinge, auch die unangenehmen, auch die ärgerlichen Dinge. Wie ich nach Stuttgart ging, im Jahre 1971, im Januar, war ich in großer Auflehnung. War eigentlich auserwählt worden, Evangelist zu sein. Das Amt habe ich mir zeitlebens erträumt. Ich war zuerst immer, habe ich Mission gesucht und das hat sich immer zerschlagen. Dann das evangelistische Amt, nachdem ich 6 Jahre in der Gemeinde war. Und dann ist es durch eine ganz blöde, es hat sich später, haben sich alle entschuldigt. Das war, wieso geht in der Kirchenleitung. Ich war voller Zorn, habe gesagt, das ist von Menschen versaut. Da kann kein Segen drauflegen. Ich habe mich aus der Gemeinde nicht mehr lösen können. Es war der Weg Gottes. Ich habe so gemeint, es sei Schikane und Willkür von Menschen. Nein, Gott hat geführt. Und trotzdem war es sicher blöd und ärgerlich, was Menschen getan haben. Das kann man ja oft sehen, wenn Böses geschieht. Da handeln Menschen. Aber jetzt ist ja interessant, denen, die Gott lieben, muss auch das Widrige und das Unangenehme und das Böse zum Besten dienen. Das ist das Tolle. Dass ich darf mich noch ärgern und trotzdem muss ich lernen zu sehen, aus dem Rückblick, was Segen. Jetzt, wem gilt das? Denen, die Gott lieben? Liebst du Gott? Es ist wichtig, dass ich nicht grolle und ihn nicht beschimpfe mit meinem Unglauben. Dass ich auch nicht bloß in der Bitterkeit sage, ja Herr, ja, Zähne zusammenbeiße. Sondern Herr, ja, das war William Booth, sprach der Heilsame, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das Kind. Kindliche Glauben. Als eine Frau an dem schrecklichen Brustkrebs starb. So furchtbar qualvoll. Er brauchte diese Frau. Er war ja ein schwerer Nöter. Einfach, er ist mit dem Leben nicht fertig geworden. Und diese Frau, die Catherine, die war für ihn ein und alles. Und hat Gott sie ihm weggenommen. In der wichtigsten Zeit. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das ist so wichtig, dass ich das nehmen kann. Und das andere Gott lieben und dass Gott die Regie in ihrem Leben führen kann. Dass wir Gott nicht in Steuer greifen, sondern sagen, Herr, jetzt möchte ich bloß, dass nicht irgendetwas geschieht. Dass wir in diesen Zeiten sagen, Herr, dein Wille geschehe. Genau das, was Jesus uns im Garten Gethsemane vorgebetet hat. Ja, du musst die Regie haben und jetzt bestimmen, was kommt. Nicht die Ärzte, nicht die Krankheit, nicht der Tod. Du! Und aus deiner lieben Hand nehme ich alles. Auch das, was ich nicht verstehe. Wir verstehen unter dem Besten natürlich immer nur das Leben, Erfolg, Geld, Wohlfühlen, Freude. Das ist in dieser Weltzeit so. Aber Gott hat es anders. Er hat seinen Sohn Jesus selber einen anderen Weg geführt. Deshalb ist es gut, dass Gott unter dem anderen oft seine Gaben hineingibt. Das ist ein tolles Thema. Ich habe mich so gefreut, was hier auf der Langen Steinbacher Höhe jetzt für diese Urlaubswoche genommen wurde. Ich sage ja, ich habe in Ihnen durch viele Beispiele einen großen Apfelmus gemacht in Ihrem Kopf. Aber kommt Nummer eins. Von William Carey. William Carey war ja ein Schuhmacher. Schuhflicker hat er immer gesagt. Ich bin nur Schuhflicker. Interessant, er war ja Baptist, aber auch die Baptisten haben Mission nicht begriffen. Er hatte eigene Mission gründen müssen. Sein eigener Superintendent oder was sie da hatten, hat gesagt, sie sind ein unverbesserlicher Fantast. Er hat nicht begriffen, dass der William Carey wirklich eine Sicht für Mission hatte. Wurde der große Indienmissionar. Ist auch merkwürdig, so ein schwachbegabten Mann zu diesem Amt gerüstet. Und dann kam jene Stunde, Serampore, spätere große Universität entstand, die bis heute noch da ist. Im Jahr 1812, in wenigen Minuten ein Feuer, alles vernichtet. Ich lese es vor. Viele Manuskripte, viele Schriftauslegungen in indischer Sprache, das ganze Neue Testament in Kanaresisch, das Alte Testament in Sanskrit, viele Seiten seines Wörterbuchs in Bengali, ein großer Teil der Grammatik in Panjabi, das Wörterbuch in Sanskrit, alles war ausgelöscht, die ganzen Buchstaben für Tamil und Chinesisch, alles zerstört, alles zerstört. Es war doch ein Gotteswerk, warum kann Gott das alles zerstören lassen? Kann kein Mensch eine Antwort darauf finden. Und was schrieb William Carey? Gott wird zweifellos das Beste aus diesem Unglück werden lassen und unsere Interessen fördern. Es war in seiner Lebenszeit nicht mehr möglich, nur einen Bruchteil von dem, was verloren ging, wiederherzustellen. Und er sagt, Gott wird ohne Zweifel das Beste draus machen und unsere Interessen fördern. Er wird das Werk seiner Hände nie im Stich lassen. So was muss man einfach wissen, dass ich nicht der Erste bin. Sollte ich sein der Erste, der zu Sand war? Ich bin nicht der Erste. Viele haben es mit Gott erlebt. Und jetzt auf einmal interessant, dass Gott gar nicht an der Leistung interessiert ist, die wir produzieren. Das ist nämlich unser Missverständnis. Ich habe immer gemeint, Gott will an uns, dass wir ein ganz großes Tablett hinstellen, sagen, lieber Gott, das bringe ich, das habe ich mein Lebenszeit geschafft. Und wenn ich sterbe, dann kann man es aufzählen, das war die Lebensleistung. Das will Gott gar nicht. Er hat Engel genug, er kann alles produzieren. Was will er? Er will mit uns zum Ziel kommen. Das ist seins. Verstehen Sie? Er arbeitet an uns. Wir sind sein Werkstück. Wir sind sein Werkstück. Das Schaffen macht Spaß. Das ist das, was wir tun dürfen. Wir legen uns ja nicht faul aufs Kanapé. Wir wollen ja was tun. Sondern Gottes Absicht ist, er hat an dem William Carey gearbeitet und hat ihn zugerüstet. Und wenn man das sieht, dann versteht man viel und dann sieht man viel, wie das Gott macht mit seiner Regie. Ich möchte schließen mit dem Josef. Das ist eigentlich toll, wie der Josef, zuerst die Brüder, aber er mit Brüdern aufgewachsen ist, der weiß, wie raus dazu geht, gell? Aber wie es der Josef gekriegt hat, so hat es keiner von ihnen heimgesagt. Und dann kam noch die Frau Potiphar und dann kam noch dieser Mundschenk, so unverschämt und vergisst den einfach. Aber der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück, auch im Gefängnis. Und er lief nicht Sturm und er rüttelt nicht an den Gefängnisstäbe, sondern der Herr gibt Heil, Glück. Merkwürdig. Also es geht darum, dass wir unsere Vorstellungen ändern. Dass wir merken, der Herr arbeitet an uns. Und dann können wir manche unserer Vorstellungen begraben, die sind nämlich nicht biblisch. Wie wir meinen, wie der Herr uns führen müsste. Es steht tatsächlich drin, er hat Gedanken des Friedens und der Liebe und nicht des Leides mit uns. Und dass er uns übervoll geben wird, Leben die Fülle, brauchen Sie gar keine Sorge haben. Und dass Sie sagen, nie Mangel gehabt, das sind lauter Verheißungen, auf die dürfen Sie stützen, aber er macht es nie mit unseren Vorstellungen, sondern ganz wunderbar und neu. Und da will ich aufhören. Da steht ja noch da schön drin, der Text ist viel reicher, als wir ihn ausschöpfen können, die er verordnet hat, die er berufen hat, die er auch, und die wird er herrlich machen und mit denen wird er weitergehen. Er ist der, der uns berufen hat und der führt zum Ende. Er ist der Herr und in seine Hand darf man sich ganz getrost fallen lassen. Wir wollen beten. Danke, Herr, für diesen Zuspruch deiner Liebe. Und du hast es festgemacht in deinem Tod am Kreuz, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Das ist genug. Vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort nie enttäuschen kann. Und dass du dein Wort nie revidierst oder umänderst. Und auch die vielen Erlebnisse deiner Zeugen. Herr, wir sind in einer Stafette und wir wollen das weitertragen. Wir sind überwältigt von deiner Güte und danken dir, Herr, wie wohl du an uns tust. Amen.